und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Ja, liebe Freunde, es ist Dienstag, es ist Victory Tuesday und die Lions stehen 2-1 nach einem fulminanten Spiel gegen die Baltimore Ravens. Und ich würde sagen, es war ein Statement. Und dieses Statement bespreche ich heute nicht alleine, sondern ich bespreche es mit dem lieben Christian.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mit dem lieben Moritz.
Jared Goff, Jared Goff, Jared Goff.
Ja, kann man so stehen lassen. Jared Goff ist sicherlich einer der Faktoren in dem Spiel gewesen, warum die Lions am Ende doch dann meiner Meinung nach das Spiel dominiert haben und vor allem auch zwei unfassbare Drives hingelegt haben, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen. Aber ich glaube, es war ein Team-Effort. Die Lions haben 38-30 gegen die Baltimore Ravens gewonnen. Und Moritz, du warst schon so euphorisch. Nehm uns doch mal mit so ein bisschen, was deine Eindrücke von dem Spiel waren.
Wir hatten in Campbell, ich komme leider nicht mehr genau auf die Wortwahl hin, in der Locker-Room-Speech später gesagt, dass das gesamte Team nachgefasst hat und das Tau am Ziehen gehalten hat. Das da war ein kompletter Team-Effort. Also von der O-Line, die sich wirklich bis aufs Maximum gesteigert hat, was man wirklich von ihr erwarten kann, bis über die D-Line mit den ganzen Sacks, mit den ganzen Backfeed, was die Spieler aufgehalten hat. Aufhalten von Derrick Henry, contained von Lamar Jackson, alles Mögliche, die Wide Receiver. Du kannst nicht auf irgendeine Positionsgruppe zeigen und nicht sagen, das war nicht gut. Einzige, wo man vielleicht meckern kann, das wäre dann aber wirklich in den höchsten Tönen, ist beim Special Teams. Das ist so eine Sache für sich, aber ansonsten alles so, wie es sein soll. Das Team zieht an einen Strang und hat einen rausgehauen, hat vor allem einen extrem wichtigen Sieg rausgehauen.
Also würdest du definitiv sagen, dass es ein Team-Effort war und nicht ein irgendwie 3-4 Einzelleistungen?
In diesem Team hier gibt es keine Einzelleistungen.
Darauf wollte ich hinaus. Sehr schön. Damit haben wir das Ganze super zusammengefasst. Danke für die Folge. Na, Spaß. wir gehen auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber Christian, jetzt war es ja doch letztendlich schon so, dass gerade wenn wir die erste Halbzeit nehmen, das schon so ein richtiger Schlagabtausch waren. Die Lions scoren, Baltimore scored. Die Lions punten, Baltimore punted. Die Lions scoren, Baltimore scored. Also es war wirklich immer so ein richtig krasser Schlagabtausch. Und am Ende war es dann tatsächlich so, dass wir diesen krassen Goal-Line-Stop eigentlich hatten es dann aber nicht geschafft haben, das in die Pause zu tragen innerhalb der 2 Minutes und dann doch nochmal Baltimore gescored hat zum Ausgleich und Baltimore ja nach der Halbzeit den Ball bekommen hat. War das so ein Punkt für dich, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird's doch nochmal kritisch? Oder hast du permanent aufgrund dessen, wie die Lions Gutes werden könnte?
Dass es was Gutes werden könnte, hatte ich von Anfang an dran geglaubt. sonst wäre man ja nicht der True Believer, der wahre Fan. Also von daher, allen Statistiken zum Trotz, die Lamar in Monday Night Games hat gegen NFC-Teams und so weiter und so fort, habe ich definitiv dran geglaubt, auch nach dem letzten Spiel, wo man gesehen hat, dass schon vieles wieder ineinander gegriffen hat. Und der erste Drive hat mich schon von wirklich mitgenommen und ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Nachdem Derrick Henry dann einmal durchmarschiert ist, dachte ich auch so, warten wir mal ab, Ball weg. Aber gleich auch wieder Baltimore gestoppt, war gut. Und der Stopp dann wirklich, wir machen den zweiten Touchdown durch Monty und allein da war eigentlich schon klar, Gibbs Touchdown, Montgomery Touchdown. Wir haben noch kein Spiel verloren, wenn beide gescored haben. Sie haben jetzt einen Rekord als Duo mit 11 Spielen in denen beide Running Backs gescored haben. Und sie werden dieses Jahr da noch ein paar drauflegen. Das muss man auch klar sagen. Der Stop war super. Egal wer, gerade als Campbell sich vor Lamar aufgebaut, dann auch noch den Ball ihm mehr oder weniger so ein bisschen aus der Hand raus titscht. Hatte mich sehr euphorisch gemacht. Was danach kam, waren leider drei, erstmal Strafe, 5 Yards noch nach vorne, aber dann 3 Passspielzüge, die so ein bisschen, wir laufen so viel und dann spielen wir 3-mal Pass. Ja, war ein bisschen schwierig. Aber nachdem wir dann den ersten Drive in der zweiten Hälfte haben, war ich eigentlich schon recht optimistisch, dass da was geht. Und je länger das Spiel gegangen ist und gerade mit den langen Drives, die wir hatten, ja, nach dem ersten, unsere O-Line saß auch draußen mit Sauerstoffmaske, Rattledge und die anderen 4 auch alle ziemlich kaputt. Aber die Defense nimmt das in der Regel immer mehr mit und die Defense leidet da mehr drunter als die O-Line. Und dass das sich auf lange Sicht dann auszahlt, und das hat man ja dann auch gesehen, da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir dann das Spiel auch ziehen und dass wir hier definitiv gewinnen. Und so ist es ja am Ende auch gelaufen.
Ja, das hat ja auch Lomas Brown gesagt. Also der wurde ja auch quasi in der Postgame-Show von Danny Rogers gefragt, was denn so ein 10,5-Minuten-Drive mit einem O-Liner macht. Und er hatte ja gesagt, also du, bei jedem Snap und bei jedem Yard, den du dazu gewinnst, wirst du eigentlich nur noch stärker, weil du siehst den ein D-Liner nach dem anderen vom Feld laufen, ein neuer kommt rein und das macht dich nur noch stärker, weil du weißt, du rollst einfach gerade über die drüber und die können nichts dagegen tun. Und wo man die Jungs da draußen gesehen hat, die waren zwar alle erschöpft, aber die hatten alle so ein, ich will nicht sagen dreckiges Grinsen, aber so ein leichtes Schmunzeln hatten sie schon auf den Lippen und im Gesicht. Also das war schon sehr, sehr cool. Jetzt haben wir zweimal einen Drive hingelegt mit größer 5. Die Baltimore Ravens haben das letzte Mal einen 95-plus-Yard-Drive von einem gegnerischen Team 2001 zugelassen. Das ist schon verdammt stark, was wir da gemacht haben. Moritz, würdest du spätestens nach dem Spiel sagen, das Thema O-Line ist jetzt erstmal vom Tisch?
Vom Tisch nicht, nein. Also ich glaube, du kannst, eine Theorie kannst du immer sagen, eine Positionsgruppe kann nur noch besser werden. Aber sagen wir mal so, die Ängste, die in der Woche 1 bzw. nach Woche 1 entstanden sind und die wir in der Preseason bzw. ne, im Trainingscamp hatten, ich glaube, die haben sich zumindest mal ein bisschen relativiert. Ja, und man sieht hier halt einfach die Arbeit auch von Hank Fraley, wie er Absolut. Das Ganze zusammengeschweißt hat. Ich erinnere mich noch an Kommentare unter den Media-Sessions zu John Morton, dass er an den Kommunikationsproblemen wegschneidet, beziehungsweise daran gearbeitet hat, dass es jetzt keine mehr gibt. Ab Woche 2 hat man gesehen, es gab keine Kommunikationsprobleme mehr und auch in der O-Line gab es soweit keine mehr. Ne? Also es wird dran gearbeitet, es wird dran geschliffen und ich glaube, jetzt der Zustand, wie wir den haben, der ist auf jeden Fall wünschenswert. Wäre es besser, wenn Ragnar mit dabei wäre? Bestimmt, aber ganz ehrlich, ich kann mich jetzt der O-Line nicht beschweren, weil guckt euch mal die restlichen Teams an. Wir könnten es haben wie die Texans oder wie die Bengals. Wir könnten, keine Ahnung, jetzt schon so einen 20. Quarterback aufspielen in Woche 3, nachdem irgendwie alle ihre Beine und Rippen gebrochen haben. Also
es ist tatsächlich so. Und ich muss wirklich sagen, mir ging richtig das Herz auf, als ich hier und da ein Replay gesehen habe, wo die dann auch nochmal das Block-Assignment aufgezeigt haben von Tate Rattledge oder von Mahogany zusammen mit Glasgow in der Mitte oder dann Rattledge mit Penei Sewell zusammen. Also wirklich, die Jungs haben wirklich ein unfassbar krasses Spiel abgeliefert. Und ich glaube, das tut denen gut, auch Selbstbewusstsein zu tanken und sich da. Es war sicherlich auch ein Spiel für die Kommunikation, für das Verständnis, weil es ist war schon laut. Also ich habe immer wieder mal versucht, wenn so eine Stadionansicht da war, auf die Dezibelanzeige zu schauen. So im Schnitt, glaube ich, habe ich immer so 110, 115 Dezibel im Hintergrund gesehen. Also das ist dann doch schon auch laut. Und es war schon echt brutal stark, was die gemacht haben. Also da habe ich wirklich mit am meisten drüber gefreut, muss ich wirklich sagen. Chris, über wen hast du dich am meisten gefreut? Oder über welche, über was? Über wen, was, wo du sagst, in dem Spiel, das lief so geil, wow, da ging mir richtig das Herz auf.
Es ist jetzt, wie wir am Anfang gesagt haben, einen jetzt da über die anderen rauszuheben. Mich freut es für Monty definitiv immer, wenn er solche Spiele zeigt. Und der Run war super, über 72 Yards. Schade, dass er es da nicht bis in die Endzone geschafft hat. Da waren die Defender leider einen Ticken schneller als er, auch wenn er nochmal so einen Haken geschlagen hat, noch einen Stiff-Arm probiert hat. Aber er steht halt einfach im Schatten von Gibbs. Und ich glaube, das nagt an ihm selber auch. In der Pressekonferenz hinterher, da hat auch gesagt, seine Celebration ist irgendwie so ein bisschen aus Batman Joker, der irgendwo steht und sich die Hände vors Gesicht hält und jeder denkt, er weint, aber er lacht, denn er lacht über die Welt und das ist für dieses Jahr sein Statement und das fand ich irgendwo sehr bezeichnend. Ja. Ich glaube, das nagt einem Spieler natürlich auch immer, wenn sein Counterpart irgendwo natürlich immer in der Presse hochgejubelt wird und was der alles Geiles kann und so weiter, aber sie können es beide und ich finde, ja, in den Spielen kann er es zurzeit besser.
Ja.
Struggelt für mich zurzeit ein bisschen. Liegt sicherlich auch daran, auch dass die O-Line ihm nicht diese Gaps auch zwischen den Tackles irgendwie frei blockt oder halt nicht von Anfang an. Das muss ich, wie gesagt, alles auch noch finden. Jedes Spiel, das die O-Line halt auch mit der Front 5 so machen kann und mit den 5 Startern bringt die natürlich weiter, bringt natürlich Spielerfahrung für alle da drin, die sie nötig haben. Und deshalb sage ich jetzt einfach, für Monty freut sich am meisten, dass er hier wirklich ein outstanding Spiel gemacht hat mit, ich glaube, 12,7 Yards pro Carry. Klar kommt da ein langer Drive oder ein langer Run zugute, aber wir haben über 220 Yards insgesamt erlaufen.
Ja, das ist brutal. Das ist
halt ein Statement, ganz fettes Statement. Und ich meine, das Run-Game, es ist das, was Dan Campbell sagt. Wir wollen laufen und das haben wir gemacht. Und das geht nur mit einer guten O-Line, das hat er auch gesagt, die 5 Jungs vor ihm, die ebnen den Weg, den Rest machen die beiden, aber er ist genauso shifty, wenn du es teilweise siehst, wie er dann auch springt und wie Gibbs hat natürlich nochmal eine krassere Geschwindigkeit, der wäre das Ding locker durchgelaufen, aber zurzeit tut er sich halt ein bisschen schwerer und das ist das Schöne, dass wir einfach diesen One-Two-Punch haben.
Und ich glaube auch einfach uns, oder es haben sich jetzt einfach auch aufgrund des Talents und auf allem, was Gibbs die letzten Jahre gezeigt hat, einfach sehr viele Teams primär auf Gibbs fokussiert, einfach weil er auch so in den Medien und überall im Vordergrund stand. Und vielleicht wurde hier und da ein bisschen Monty vernachlässigt, was das Tape anschauen und so weiter und die Vorbereitung betrifft. Zumindest kam es mir so vor, weil jedes Mal, wenn, egal ob es ein Screen Pass war, ein Outside Run oder sonst was, die Ravens jetzt ganz explizit, aber auch schon Green Bay, die waren total darauf vorbereitet. Die wussten ganz genau, was kommt. War aber Monty derjenige, der im Backfield stand und gelaufen ist, war es irgendwie nicht ganz klar. Da waren die Verteidiger haben nicht richtig agiert, teilweise falsch gelesen und also irgendwie, tut uns das, bin ich bei dir, tut uns das ganz gut und Monty hat es ja auch in der Preseason gesagt, so ein bisschen hämisch, so, ja, die Welt vergisst, dass ich auch noch da bin.
Ja, und, also ich glaube, das ist das, was ihn auch so ein bisschen einfach ihm so das Feuer gibt und ihn nochmal zusätzlich motiviert. Natürlich hat letzte Saison gezeigt, als er verletzt draußen war, das gibt's da auch einen Großteil der Last schultern konnte und geschultert hat. Aber man darf nicht vergessen, dass es halt eine andere O-Line war, die da halt doch deutlich eingespielter war, deutlich erfahrener war, deutlich besser, ja, höchstwahrscheinlich auch noch einfach Lücken für ihn gemacht hat. Und ich meine, ja, man sieht ja auch die Effektivität bei ihm, bei den Outside-Runs. Es war jetzt der eine Touchdown gegen die Bears. Das war jetzt wieder sein zweiter Touchdown mit dem Trickplay von Goff zu St. Brown und dann im Endeffekt der Shuffle, was es auch immer war, zu Gibbs. Er ist nicht mehr zu halten. Die Verteidiger kriegen einfach keinen Winkel mehr auf ihn, weil er einfach zu schnell ist. Und das sind halt schon von Anfang an eher die Plays, die für ihn besser geeignet sind, diese Outside-Runs, wo er die Geschwindigkeit mitnehmen kann. Also diese hässlichen Lateral-Pässe nach außen, da waren sie auch gut drauf eingestellt, die Ravens. Aber so diese Läufe irgendwo entsprechend geblockt, teilweise unsere Tight Ends machen da einen guten Job. Und von daher, Mondi.
Moritz, teilst du meine Meinung, dass man in den ersten drei Spielen jetzt gemerkt hat, dass da ein gewisser Erfahrungsunterschied zwischen Gibbs und Monty da ist, wenn es die Defense uns schwer macht im Laufspiel? Also so kam es mir zumindest rüber, dass man vor allem auch was das Lesen von Gaps und nicht überstürzt handeln etc., dass da Monty der coolere war.
Ich gehe auf jeden Fall teilweise mit, weil man muss sich bei der Frage Gibbs und Monty muss man sich halt auch einfach ganz einfach eine Sache vor Augen halten. Es sind zwei Spieler auf derselben Position mit komplett verschiedenen Spielstilen. Du hast halt Monty, der jetzt im Vergleich mit den Ravens wie ein Derrick Henry Körperkontakt, der sowas durchhält und vor allem auch Verteidiger einfach niederwalzt beziehungsweise müde macht. Du hast halt mit Gibbs jemanden, der auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Der hält auch mal einen Block oder ähnliches aus, aber definitiv nicht in der Masse und nicht in der Stärke, wie es ein Monty tut. Ja? Ich glaube, dieser Faktor spielt auch noch mit rein. Wo ich dir aber recht gebe, ist, ich habe manchmal den Eindruck, ich kann es da nicht ganz belegen, aber dass Gibbs versucht, eher zu flüchten, anstatt durch den Verteidiger durchzurennen. Was jetzt Monty zum Beispiel einfach auch, um es mal brutal zu sagen, machen würde. Ne? Ne? Und ab durch die Hecke und dann guck mal, wie du mir hinterher kommst. Ne? Das könnte er ja auch, denke ich, bis zu einem gewissen Grad auch machen. Ich nehme an, da ist auch einfach die Frage vom Gewichtsschwerpunkt ist dann da nochmal, der damit reinspielt. Ne? Weil was war das? Die mehr Center gelagerten, ähnlich wie Monty das ist, kommen damit halt besser zurecht, als wie jetzt jemand, der ein bisschen mehr nach vorne gelehnt sprinten muss, weil der Tiefpunkt bei denen ein bisschen weiter unten liegt. Ne? Wenn dann die letztgenannten, die haben es ja dann, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ein bisschen schwieriger, dass wenn sie mal wirklich angegangen werden, was jetzt dann auf Gips zutreffen würde. Ja, aber wie gesagt, so ein Time gehe ich auf jeden Fall bei dir mit. Aber das Taktile ist bei Gips auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig. Das wird aber noch kommen. Und wir werden auch irgendwann ein Spiel haben. Das heißt ein Spiel. Wir werden noch 6 Spiele in diesem Jahr haben, wo Gibbs wirklich hart explodieren wird. Sage ich jetzt einfach mal.
würde ich nicht Nein sagen dazu. Aber es ist schon eine spannende Diskussion aktuell. Ich bin froh, dass wir beide haben und dass beide so trotzdem so früh auch schon performen und das auch noch mit der O-Line zusammen. Wenn wir schon beim Thema O-Line-Performance sind, müssen wir auch einmal ganz klar festhalten, die O-Line hat keinen einzigen Sack zugelassen, hat aber auch vor allem damit zu tun, dass Jared Goff ganze 4-mal gescrambled ist, ganze 6 Yards rausgeholt hat mit einem Long von 5 Yards. Und ich war wirklich überrascht bei dem ersten Lauf, wo er da auch direkt die 5 Yards rausholt, weil ich mal das einfach nicht gewohnt ist von Jared Goff, dass er so in der Pocket agiert und dann da teilweise auch aus der Pocket rausgeht. Aber ich finde, er hat es wirklich brutal stark gemacht. Goff war ruhig.
Er hat es vor allem intelligent gemacht. Ne? Also
ja.
Es waren keine, in Anführungszeichen, Panik-Scrambles, wie man sie jetzt zum Beispiel bei einem agilen Quarterback, sagen wir mal Jaden Daniels oder Jordan Love, erwarten würde. Ja. Ne? Gerade auch, weil es jüngere Spieler noch sind. Und wenn er gelaufen ist, dann hat er auch in der Regel den richtigen Zeitpunkt zum Sliden gefunden. Ja,
ja.
Und das ist ja auch so extrem wichtig, dass er das vor allem drauf hat, dass er das macht mittlerweile. Ich glaube, da hat er ja vorher mal immer so ein bisschen Probleme mit gehabt. Aber da scheint er eben, zumindest jetzt nach dem Ravens-Game, ne, ein bisschen mehr Zutrauen in den Slide drin zu haben, was ja schon mal echt gut ist. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Goff ist kein guter Läufer.
Nein. Aber man muss dazu sagen, es sieht halt auch, er ist ja brutal groß. Mhm. Und bei großen Leuten sieht das Rennen halt auch immer sehr undynamisch aus.
Ich bin auch ein großer Mensch, das sieht auch immer sehr undynamisch aus.
Ja, aber es ist ja,
es liegt nur an der Größe.
Es liegt nur an der Größe. Nein, also Goff ist sicherlich nicht der Schnellste, aber wenn er scrambelt, dann macht er meistens doch ein, zwei Yards gut. Und ich fand wirklich, wie er da in der Pocket agiert hat, das war wirklich schon sehr, sehr großes Kino. Ich meine, er hat ja wieder wunderbare Stats. Er hat 202 Yards geworfen, 20 von 28 Attempts. 7 Yards per Attempt, also ich bin völlig zufrieden damit, wie Jared Goff das Spiel als General geleitet hat und da die Defense auch wunderbar gelesen hat in sehr vielen Situationen, oft teilweise nochmal das Play adjusted hat, Blitzes gelesen hat und so weiter, also da bin ich wirklich sehr, sehr fein mit. Was?
Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Scrambles halt auch eindeutig ein Zeichen dafür sind, dass er seiner O-Line vertraut. Ne?
Voll, 100%.
Das darf man da auch nicht aus dem Auge lassen. Ne? Also das ist, auch wenn es jetzt, ich sag mal, statsmäßig einfach meh ist, ne, es ist für den gesamten Spielverlauf, für das gesamte Team und für, ich sag mal, in der Zukunft zumindest mal ein wirklich sehr gutes Zeichen gewesen und eine sehr gute Grundlage, die er da geschaffen hat.
Absolut.
Und man hat bei einem Play halt auch gesehen, wenn er scrambled und wirft, er kann es nicht. Also das ist einfach das Hauptproblem, wenn er irgendwie nach links rausgeht und nach rechts werfen muss oder auch umgekehrt, also über die Körpermitte werfen muss, das ist halt überhaupt nicht sein Ding. Nee. Er dreht die Hüfte nicht ein. Er ist halt wirklich dieser Pocket-Passer, aber er merkt einfach, wo der Druck herkommt. Das eine Mal, wo die 99 da komplett durchkommt, er wirft den Ball halt wirklich noch gut in Richtung Gips raus. Er frisst auch im Zweifelsfall die Hits, die er bekommt. Das zeichnet ja auch viele aus. Gerade bei den Jungen ist es häufig so, die wollen dann irgendwie dem Ganzen ausweichen und hierhin, dahin, dorthin. Die sind nach ihrem ersten Read, werden die schon panisch und hektisch und das hat er halt überhaupt nicht. Also er ist halt wirklich inzwischen dieser Feldgeneral, der genau weiß, wo was kommt, wie er was irgendwie auszuweichen hat, wo seinem Receiver sind und das setzt er halt auch extrem gut um. Also dieser eine Wurf ganz am Ende beim 4. und 2 auf Amon-Ra geht's nicht. Also dieser Wurf, ich hab den schon so, oh Gott, was hat er jetzt gemacht? Und dann so, okay, schön runtergepflückt von Amon-Ra und der war so gut, genauso halt auch der Touchdown in die Ecke zu ihm, auch das zeichnet ihn einfach aus, diesen, ich sag jetzt nicht perfekt, aber nahezu perfekt Antizipation, gerade mit Amon-Ra, wo er stehen wird, wo er sich hinbewegt, wie läuft er seine Route und so weiter. Und ja, ist halt einfach so schön mit anzuschauen. Und das ist eigentlich halt auch immer das, was ich sag. Der Quarterback ist dazu da, um den Ball zu verteilen. Der soll nicht irgendwie wild übers Feld scramblen und Houdini-mäßig, können eh nur 2 oder 3. Oder du hast halt Josh Allen, die einfach an oder hier Baker Mayfields oder so. Das ist er alles nicht. Er ist wirklich der klassische Pocket-Passer, aber genau darauf ist halt auch unser komplettes Spiel ausgelegt.
Genau.
Und wenn man halt einfach das Waffenarsenal sieht, was wir haben, dann ist es halt ihm perfekt an die Hand gegeben.
Ja.
Ich habe noch eine Frage an euch beide, weil wir das Thema gerade eben hatten. Von wegen Pocket-Passer, Field General verteilt die Bälle anständig und so weiter und so fort. Wir haben jetzt 2025. Goff in 25 oder Stafford aus 15? Wer würde in dieser Offense besser funktionieren? Weil ich muss sagen, ich habe die Stafford-Zeiten, ich glaube, anders als ihr, habe ich ja nicht unbedingt viel von mitbekommen, weil ich bin ja erst eigentlich seit 19 Fan. Naja, also ihr habt da wesentlich mehr dran gehabt als ich, aber wenn ich das mir so angucke und was ich auch so immer wieder höre, sind viele Sachen, die nah beieinander sind, aber trotzdem gibt es ja dann irgendwie einen spielerischen Unterschied zwischen den beiden. Also was, wenn ihr jetzt die Wahl hättet.
Ich bin ehrlich, ich wäre trotzdem bei Goff, weil ich glaube, die Connection, und da, das wollte ich gerade noch sagen, du hast gesagt, nahezu perfekte Connection von Goff und St. Brown, ich würde sie als perfekt bezeichnen, weil besser, Goff wirft die Bälle, Amon-Ra sieht den Ball nicht mal. Er weiß nicht, ob der Ball wirklich zu ihm kommt oder nicht, aber er dreht sich um und hat die Hände schon parat und weiß ganz genau, der Ball kommt. Also
der zweite Touchdown gegen die Bears, er läuft diese Route, geht ein Stück in Richtung Pylon, dreht sich in dem Moment um und Goff wirft den Ball blind. Also Goff hat es auch nochmal auch in der Pressekonferenz gesagt, Amon-Ra ist für ihn der beste Receiver, mit dem er bisher zusammengespielt hat.
Genau, und er hat schon mit einigen zusammengespielt.
Ich kann Stafford auch nicht wirklich einschätzen. Das war so eine Zeit, als er angefangen hat oder dann auch mit Megatron noch zusammengespielt hat, wo ich wenig NFL geguckt habe. Ich glaube, dass das Problem bei Stafford ist immer, er hat einen hohen Receiver-Verschleiß. Also er bringt die Receiver gerne mal in Positionen, wo sie halt einen echt harten Hit fressen. Und das tun unsere nicht. Sie verhindern viel. Also auch bei dem, ich glaube, ersten oder zweiten Ball direkt am Anfang auf J-Mo. J-Mo duckt sich irgendwo noch von den Tackles weg, die um ihn rumfliegen. Amon-Ra ist dann auch jemand, der einfach weiß, ich gehe lieber auf den Boden, als dass ich jetzt nochmal einen harten Hit fress. Und ich glaube, da ist Goff deutlich besser in dem, wie er seine Receiver einsetzt oder die Tight Ends, auf wen er halt auch immer wirft und damit halt auch deutlich weniger Verletzungen riskiert. Mhm. Und Stafford hat die Dinger zwar übers Feld gepfeffert mit entsprechendem Zip und Megatron war halt auch einfach ein absoluter Ausnahmereceiver mit der Größe, mit dem Speed, mit dem Catcher-Radius. Aber das hat den halt am Ende auch sicherlich noch ein, zwei Jahre gekostet, neben allem anderen, was auch sonst noch drumherum war. Ja. Aber diese Verletzungen, die dann halt auftreten, was bringt mir ein Spieler, der halt nicht spielt? Diese Availability ist halt immer noch die größte Ability und das auch nochmal vielleicht dahingehend gesagt, Goff war nie verletzt in der Zeit, die er hier war. Guck dir andere...
Bitte alle mal aufs Holz.
Ja, aber auch das ist halt ein Riesenvorteil. Du hast ein super eingespieltes Team. Du musst jetzt nicht wie die Bengals irgendwie oder viele andere Teams am zweiten, dritten Spieltag plötzlich schon dein Backup einsetzen. Und das macht so viel kaputt. Ich meine, wir haben es ja jetzt gestern gesehen, wie die Bengals untergegangen sind bei den Vikings. Und da steht auf der einen Seite halt ein Carson Wentz, der auch schon viele Jahre auf dem Buckel hat. Aber auf der anderen Seite war es halt einfach eine absolute Nullleistung von Bengals.
Ja, also ich bin da dabei und ich, also um die Frage zu schließen, also ich würde jederzeit mit Goff gehen. Also Stafford, gar keine Frage, Ausnahmetalent, alles gut, hat uns schöne Momente beschert, aber ich bin absolut überzeugt von Goff, seiner Arbeit, wie er auch als Leader vorangeht und wie er auch die Chemie aufbaut. Und Christian, du hast perfekt gesagt, Goff beschützt in dem, wie er spielt, auch seine Receiver ein Stück weit und er zwingt nicht irgendwelche Catches, die dann vielleicht wehtun oder sogar nochmal zu riskant sind. Ich erinnere mich gerne an den ersten Spieltag, an die Gehirnerschütterung von Puka Nacua mit der Platzwunde unterm Helm und so weiter. Auch wenn Nacua da nochmal ein eigener Charakter ist, der immer irgendwie noch einen Tackle sucht.
Das ist ganz wichtig. Der ist mein Top-Receiver im Team. Der muss immer spielen und bringt auch viele Punkte.
Der muss immer spielen, ja, das ist richtig. Nein, aber Goff ist da für mich aktuell, auch wie er jetzt bis jetzt in die Der hat jetzt auch gegen die Packers, sah es nicht ganz so rund aus, aber wie er jetzt die zwei Spiele gemeistert hat, wirklich phänomenal. Und ich hoffe einfach nur, dass es so weitergeht. Jetzt haben wir eigentlich fast alle durch. Habt ihr noch jemanden in der Offense, wo ihr sagt, darüber müssen wir sprechen oder sollen wir rüber zu der Defense?
Einen habe ich noch. Ich weiß nicht, ob ihr den Clip gesehen habt, bevor ich den jetzt aber anbringe. Grundsätzlich, ich habe aus irgendeinem Grund eine riesen Animosität gegenüber den Ravens. Ich habe noch nicht mal einen Grund dafür. Ich habe nur eine riesen Animosität dagegen. Und jetzt im Draft sind die ja total durch die Decke gegangen, wie geil doch Mike Green in der zweiten Runde und was ich zu kriegen. Und der hätte ja nie so tief fallen dürfen. 31 Teams werden sich nach oben gucken. Es gibt einen Clip wie Penei Sewell, ich glaube, das ist relativ früh im Spiel, Mike Green erstmal sowas von hart in den Boden einarbeitet, dass die heute Morgen noch in seine Umrisse rausziehen mussten. Fand ich sehr geil.
Stark, ja. Stimmt, waren alle sehr verwundert in Green Bay, warum Mike Green so spät geht. Viele hatten Jens ja sogar Top 10.
Ja, gab's denn nicht irgendwelche College-Issues oder
da,
sowas?
Da war irgendwas.
Character-Issues.
Ja. Ja.
Eine Person habe ich noch, die mir auch nochmal ganz wichtig ist, John Morton. Weil ich sage einfach,
müssen ihn.
Der Mann hat auch nach dem ersten Spiel ziemlich viel einstecken müssen und hat jetzt in den letzten beiden Spielen einfach gezeigt, wir haben 52, 38, wir haben 90 Punkte in den letzten beiden Spielen gescored. Er hat der Offense einfach genau das, gibt der Offense das, was er letztes Jahr auch schon hatte und zeigt damit ganz klar, Ben Johnson ist Vergangenheit und Ben Johnson war nicht der ausschlaggebende Punkt für, was die Offense bringt, sondern es sind die Spieler, es ist Dan Campbell und solange Dan Campbell da ist, können wir höchstwahrscheinlich jeden Fegen auf diese Position setzen, des Offensive Coordinators, sonst kommt was Vernünftiges und Gutes bei raus und zurzeit kommt was sehr Gutes raus. Allein auch jetzt wieder mit zwei Trickplays, die gespielt wurden. Was will man mehr? Also wir haben, wenn man es mal so sieht, eigentlich einen nahtlosen Übergang von diese ganze Coordinator-Diskussion. Ich freue mich für beide, die gegangen sind, wenn sie ihre Spiele gewinnen. Nicht gegen uns, gegen andere gerne. Gestern als Aaron Glenn bei dem
der Jubel. Kick,
geblockten Kick-Return mitgelaufen ist. Ja. Einfach hammermäßig. Ben Johnson in seiner Kabinenansprache schon, boah, ich finde den Typ inzwischen echt ein bisschen creepy. Sagen viele auch, irgendwo hatten sie gemeint, der hat halt so eine 3-Meter-Bubble um sich rum und es war im Trainingslager schon so, in irgendeinem Podcast hatten sie das gesagt. Also, wie gesagt, wir haben einen nahtlosen Übergang, auch was Shep gebracht hat gestern, können wir gleich zur Defense überleiten. Also diese Coordinator-Diskussion ist für mich auch wieder irgendwas, die Football-Welt hat es gerne aufgegriffen, aber es ist einfach vollkommen bestandslos.
Ja, also bin ich 100% dabei. John Morton, wie er das Spiel gecoacht hat, wie er das Spiel gecallt hat in der Offense, einfach Sahnehäubchen und auch noch dann die Cojones in der Hose zu haben und einfach ein ähnliches Trickplay, wie die Ravens versucht haben mit Derrick Henry auf unserer Seite zu machen, dass es auch noch funktioniert. Das war so, das hat so richtig geschmeckt am frühen Morgen. Geil.
Der Derrick Henry-Wurf war auch schon ganz schlimm. Also hätte es fast eine Interception sein müssen, in meiner
Meinung. Sein müssen, ja. Aber das hat mich schon sehr gefreut. Und auf der anderen Seite war ich jedes Mal, ich wäre am liebsten mit aufgestanden und mit voller Power und voller Elan hätte ich mitgefiebert. Und irgendwie Kopf an Kopf mit Shepard für jedes Play, was die Defense gemacht hat, weil ich fand die Energie, die Shepard auch mit den Jungs da in dem Spiel hatte, gerade in der Defense. Und wer sich noch an das Review von den Packers erinnert, wo ich gesagt habe, mir hat da was gefehlt, diese Galligkeit, dieses ich will da Wetter und ich will dagegen und ich will ums Verrecken irgendwie an den Football ran. Und genau das hatten die jetzt. Ja. Genau das hatte unsere Defense in dem Spiel. Die hatten Derrick Henry irgendwann so im Griff, die haben dem kein Yards geschenkt. Und das fand ich einfach, ich bin ja sowieso ein Defense-Liebhaber, aber das Spiel, die Defense, die hat mich total in den Bann gezogen, wirklich. Aber ja, also Shepard auch mit seiner Energie, wirklich Chapeau, wie er auch da die Jungs eingestellt hat.
Zum Thema John Morton. Wer jetzt übrigens noch glaubt, dass sowohl John Morton als Offensive Coordinator wie auch Dan Campbell als Person, der diese Offense mitstrukturiert hat, nicht geeignet sind, eine Offense zu leiten. Keine Ahnung, die sollen sich ein Förmchen holen und in der Sahara Sandbäume bauen. Ich muss da zurückdenken an die erste Interviews mit den Coaches nach dem Packers-Loss. Kommentare unten drunter. Warum sieht John Morton aus, als würde er von 9 bis 7 Uhr arbeiten? Ne? John Morton hat immer nur irgendwie dieselben Ausreden. Und komischerweise die nächsten 2 Wochen ballern wir einen nach dem nächsten raus. Ja, gebt den Leuten eine Chance, lasst sie ruhig rankommen und wir sehen jetzt, was das Ergebnis ist. Und zum Thema Shepard. Ich glaube, eines der größten Komplimente, die Shepard bekommen hat, kommt nicht aus Reihen der Lions oder der Lions-Fans oder der Mediengruppen, sondern von einem gestandenen Derrick Henry, der sich auf die Bank drauf wirft und kurz davor ist, diese Bank aus dem Boden zu reißen vor lauter Zorn und danach in einem Lockerroom-Interview nicht mal mehr seine eigenen Schuhe angucken kann. Ja, das ist ein sehr, sehr lieber Mensch, glaube ich. Ein sehr netter Mensch, ist ein sehr, sehr guter Spieler.
Ja.
Da kein Vorwurf gegenüber dem, aber diese Reaktion, dieses Verhalten, das ist das größte Kompliment, das Shepard hat kriegen können. Wir haben die Ravens, ich will nicht sagen vorgeführt, dafür haben punktetechnisch ein bisschen zu knapp gewesen, aber wir haben gezeigt, dass wir es mit einer Offense, die so extrem aufgeladen ist, wie sie Ravens sind, zurechtkommen können. Und wie hat Campbell damals gesagt gehabt, dass wir sie ins tiefe Wasser führen und einfach ertränken können.
Ja, schön gesagt, ja. Es ist
Pressekonferenz vom Anfang, definitiv.
Aber es ist, wenn wir halt auch mal schauen, ne, also es ist, wir haben die Derrick Henry und Lamar Jackson sowas von in Zaum gehalten, was Rushing Yards betrifft. Die Jungs haben zusammen unter 100 Rushing Yards, 85 Yards an der Zahl.
Nix.
Das ist für diese zwei Kaliber genau nichts. Und dazu haben wir, ich weiß nicht, vielleicht finde ich es jetzt auf die Schnelle, 1, 2, 4, 5, 6 Tackle for Loss und 7 Sacks in dem Spiel rausgeholt. Ja, also wir Defense, wir waren überall im Backfield von den Ravens und haben ein Play nach dem anderen gemacht. Dass bei dieser Offense Spiele und Punkte aufs Board kommen und ins Board kommen, das ist normal. Wir sprechen hier von den Ravens, die mit dem Kader, den sie aktuell haben, Championship-Aspirant sind und hier Ansprüche haben, in Super Bowl zu kommen und seit Jahren um den Super Bowl und die Championship mitspielen.
Ja, die gehören sicherlich zu den Ravens, Top 3 in der AFC.
Die Ravens sind eigentlich das Top 1 in der AFC. Dicht gefolgt, da ist nicht viel dazwischen. Ein Herrchen von den Bills. Die beiden werden sich in der AFC auf jeden Fall um die Spitze kloppen. Und danach kommt nicht mehr viel, was mir im Großen und Ganzen Angst macht, wenn ich ehrlich sein soll.
Ja, und deswegen, also ich bin wirklich unfassbar zufrieden und wer mir wirklich unfassbar gut gefallen hat, war einfach Jack Campbell. Was der gerissen hat, ist unglaublich. Wirklich, also wie der das Team geleitet hat, mit einer aufgeplatzten Lippe, als weiter und gib ihm und Feuer und Dampf und wie alt? 23? Also 24 ist wirklich phänomenal gewesen. Und ja, ich freue mich einfach nur, aber ich freue mich genauso auch für Aiden Hutchinson. ein Sack, ein Tackle for Loss, ein Forced Fumble. Er kommt immer besser rein, nachdem er jetzt gegen die Bears seinen ersten Sack hatte, direkt nochmal einen draufgelegt und ja, gefühlt jeden Snap.
Also ich muss dazu sagen, Al-Qadin Mohammed hat ja in der Lockerroom Celebration hat er ja Gameboy bekommen. Den hat er sich vollkommen verdient, den würde ich noch nicht wegnehmen, aber meine Fresse, Aiden Hutchinson hat sich mindestens auch noch einen verdient gehabt. So krass, wie der reingeprügelt hat. Ich meine, guck dir das mal an, wie er den Force Fumble bei Derrick Henry macht. Das ist 150% Spielerintelligenz, die er da ansetzt. Stopp, umdrehen, Force Fumble. Das findest du nicht überall, nicht bei jedem Spieler. Ja. Und wow, das habe ich mir in den Highlights, das ist in den Highlights mit drin. Das habe ich mir 4-5 Mal angesehen gehabt. Das ist Wahnsinn.
Und ich finde auch, wie oft, also er ist auch oft ausgerutscht, aber wie oft er sich einfach auch noch reingeschmissen hat, irgendwie vor Lamar Jackson, um irgendwie nochmal Pressure irgendwie rauszuholen und nochmal, und wie oft er einfach double-teamed wurde oder dann hier noch einen Hit mitbekommen, eine Schulter vom Tight End und nochmal gechippt und hier und also wirklich, also der tat mir schon fast leid, aber dann auf der anderen Seite zu sehen, wie dann einfach auch der Blitz funktioniert, dass ein Barnes durchkommt, ein Anzalone durchkommt, ein Campbell durchkommt und so weiter, weil die Leute einfach so hart fokussiert sind auf Aiden Hutchinson, dass sich einfach die Türen öffnen. Und ich freue mich wirklich, wenn DJ Reader und Tyreek ein bisschen Pause bekommen und Ali McNeil da mal wieder so ein bisschen mitmischen kann, weil der ist ja auch so langsam wieder fit. Ich freue mich tierisch drauf.
Ja, übernächste Woche, also er ist ja jetzt mit der Woche 4, das lässt er dann letzte Woche, dann ist er quasi nächste Woche nach dieser Game Week ist er
eligible
zurückzukommen.
Je nachdem, wie dann sein ganzer Zustand ist. Ich meine, wie gesagt, wen wir da alles reinwerfen können, ob ein O'Connor, Nowaski hat ein super Spiel gemacht.
Ja.
Als Linebacker,
Lopez. Zach Cunningham hatte ein paar geile Szenen gehabt.
Und der Witz ist, der Cunningham hat genau 2 Snaps gespielt.
Ja, aber da hat er ein geiles Play gemacht. Cunningham hat 2 Snaps
gespielt und hat 2-mal einen Impact gehabt.
Aber das ist doch die Quintessenz vom Roster-Building von Dan Campbell und Brett Holmes, oder? Komm hier hin, verdien dir deine Chance zu spielen und wenn du spielst, dann nimm diese Chance wahr.
Und ja, das ist wie letztes Jahr. Tim Patrick, sah ich auch, der war letztes Jahr ein super Ergänzungsspieler.
Definitiv.
Und dieses Jahr hat man einfach gesehen, er hat im Trainingscamp nicht so gut performt. Wir haben Tesla, der jetzt klar dieses Spiel, also er wird halt auch sehr wenig bisher eingesetzt, muss er auch ganz klar sehen. Den einen Ball, den er leider nicht gefangen hat, der muss ein bisschen weiter nach außen kommen, dann hat er auch eine Chance. So war das ein super Pass-Break-Up von Baltimore, muss man halt auch klar sagen. Aber bin ich vollkommen bei dir, was du sagst, Moritz, das ist einfach dieses Roster-Building. Und wenn man dann sagt, wir haben 50 Spieler, die unseren Ansprüchen genügen, dann holen wir uns halt noch 2 Leute von draußen rein. Und der Weed hat heute gespielt, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Es sind halt auch noch Ergänzungsspieler für die D-Line, ob dann außen oder innen. Aber ja, wir haben jetzt auch gesehen, wir können ein super Spiel machen mit einem verletzten Davenport.
Ja, ich wollte gerade sagen, Davenport who? Wir haben Muhammad.
Ja, und auch diese Connection,
auch die Tyler hat er Lacy. Auch Tyler Lacy hat für mich ein gutes Spiel gemacht.
Genau,
19 Snaps gemacht, teilweise Hurries, gute Pressure erzeugt. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und du hast dann gesehen, okay, da müssen, also das eigentlich müssen da noch 2 Interceptions oben drauf von DJ Reed und von Brian Branch. Also, dass Brian Branch den Ball fallen lässt, das passiert. Ja, kennt jeder mal einen schlechten Tag.
Ärgert ihn am meisten.
Ja, ich glaube auch. Und DJ Reed, der hat natürlich auch gern seine erste Interception gehabt. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, das war ein Wurf von Derrick Henry. Den ich jetzt bis jetzt noch nicht als den besten Passer einschätze.
Diese Derrick Henry over the line Passes, das ist eigentlich nichts Neues bei denen. Also ich meine,
ja,
in seiner Zeit bei Tennessee hat man das mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Das war nicht in jedem Spiel, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit hat man das so ausgesehen.
Aber ja. Monty kann es besser.
Monty kann es besser. Er ist ja auch davon überzeugt, dass er Justin Fields Kaliber im Highschool.
Und er hat es heute gezeigt. Auch da muss man einfach sehen, der Flea-Flicker, wo er den leichten Pass nach hinten zu Goff spielt und der dann auf Amon-Ra den Ball spielt. Das muss er auch alles erstmal so hinkriegen. Also ja, da waren schon echt gute Sachen dabei. Ich sag jetzt, der Einzige, der mir halt in der Defense wieder nicht gefallen hat, der halt auch wieder in vielen Szenen geguckt wurde, war einfach Terran Arnold. Er war gut, bei dem einen, sag ich jetzt mal, ich glaube,
das
ein Face Mask war, das Hopkins
lag dem klar in die Face Mask, ja. Was willst du machen?
Vorher, wo er aber vom Tight End geguckt wird, der cuttet nach außen und er läuft so eine Sail Route mehr oder weniger mit nach außen, aber verliert halt komplett Contain, ist irgendwie 2-3 Yards hinten dran und einfach viel zu weit weg. Wenn ich Man Coverage spiele, muss ich sticky sein, da muss ich dranbleiben. Ja. Das hat mir da halt auch wieder nicht gefallen. Und also ich gebe ihm einfach mal noch den Benefit of Doubt, dass er halt sich in der Saison auch weiterentwickelt. Er ist natürlich auch einfach die Zielscheibe, muss man halt auch klar sagen, weil Reed halt einfach so stark ist.
Ja,
ich glaube
aber es war halt in Alabama was anders. Da war er derjenige, der als stärker eingeschätzt wurde und McKinstry wurde halt da oft angeschmissen.
Ich glaube, wir dürfen aber auch nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Auch wenn er jetzt schon Spiele unter dem Gürtel hat und es gibt definitiv aus dem Draft den einen oder anderen Cornerback, der wahrscheinlich besser ist, in Anführungszeichen, als er es jetzt im Moment ist, muss man auch ganz klar sagen, wenn du halt auch so wirklich so aggressiv angespielt wirst und du quasi als Schwäche identifiziert wirst gegenüber dem anderen Cornerback, ne, dann passiert sowas halt. Ich sag mal so, aber es ist definitiv besser als am Anfang, wo quasi, was war das, jeder 10. Pass irgendwie eine PI von ihm gewesen ist. Ne?
Ja.
Das muss man sich auch immer noch vor Augen halten. Es wird besser und so blöd das klingt. Auf welcher Schule war noch mal Jameson Williams? War er nicht auch Alabama?
Ja.
Und guckt euch mal an, wie lange er gebraucht hat, bis er in der Offense funktioniert hat.
Mhm. Ja. Deshalb sage ich ja, man muss ihm einfach irgendwo ein bisschen die Zeit geben, sich da noch reinzufinden. Und klar ist die Erwartungshaltung halt an einen First-Round-Draft auch immer eine sehr hohe. Im Gegensatz zu letztem Jahr hat er definitiv da schon Fortschritte gemacht. Trotzdem erwarte ich da einfach, dass du nicht bei 2-3 Plays hintereinander dermaßen geguckt wirst, dass D-Hop einfach eine abgezockte Socke ist, auch wenn der Ref direkt nebendran steht und es sehen muss. Und da waren noch so 2-3 andere Sachen, die eine Strafe gegen Branch, wo er angeblich irgendwie einen
Rutschblock
oder gemacht hätte, fand ich auch seltsam. Auch diese erste Geschichte, ob der Pass jetzt leicht nach vorne war oder nicht, wo Goff den Ball rausspielt und so da viel, also halt einfach ein Incomplete Pass gewesen wäre. Ja, lassen wir dahingestellt sein, aber gut, ist am Ende auch nicht relevant bei dem Spielergebnis.
Nee, das auf keinen Fall. Aber ich glaube schon, also ja, TA macht schon Fortschritte. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Wie Moritz sagt, man sollte da einfach nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen. Mhm. Grundsätzlich fand ich einfach die Attitude, die die Defense oder allgemein das Team an den Tag gelegt hat, einfach unfassbar stark. Sicherlich haben wir das Spiel auch gewonnen, weil wir zwei sehr lange Drives dabei hatten, einfach mehr Ballbesitz hatten und die Offense von den Ravens auf der Bank gelassen haben. Das hat auch nochmal dazu beigetragen. Und ja, können wir einfach nur hoffen, dass wenig Blessuren da sind. Hutchinson schon mit einem Eisbeutel am Knie gehabt, aber einfach wahrscheinlich auch nur, weil Belastung.
Ich wollte gerade sagen, es wird sicherlich noch aus dem Bears-Spiel auch sein, wo er da so einmal umgeknickt wurde.
Ja, genau.
Also ich glaube, dass das noch Nachwehen sein.
Ich glaube an sich, er hat jetzt nichts verlauten lassen und ja.
Nee.
Ja.
Passer nach Passer-Rating ever. Er ist da sehr gut, wobei er ja auch hier heute ein paar Dinger dabei hatte, wo er klar unter ober oder überworfen hat, wo er halt auch einfach nicht mehr genau wusste, wohin mit dem Ball. Aber und damit lässt du halt hinten jeden 1 gegen 1 spielen oder hast dann irgendwelche Coverages, die halt nicht sich so ausgehen wie gedacht. Von daher, ja, alles gut.
Sehe ich genauso. Wenn ihr hat den Gamble an Monty und an Mohammed ein Gameball gegeben. Wenn ihr 2 geben müsstet, Moritz, an wen würdest du deine 2 Gameballs geben?
Coach Shep. Mindestens, weil er hat das Ganze da zusammengestringt. Mhm. Und ja gut, ich hab's eben schon gesagt, ich würde am allerliebsten halt auch einen für Hutchinson ausgeben, ne?
Okay, 2-mal Defense, stark. Chris?
John Morton.
Und?
Der 2. würde ich höchstwahrscheinlich auch Monty geben, hatte ich ja vorhin schon gesagt.
Ja. Stark.
Selber.
Deine 2.
Ich würde es einfach, weil die auch in den Medien zu sehr zerrissen wurden und einfach gezeigt haben, was sie drauf haben, den 2 Koordinatoren geben. Die sind letztendlich die mit Dan Campbell zusammen, die den Ton angeben, die Mannschaft vorbereiten, die Jungs vorbereiten. Den Gameplan erstellen mit Dan Campbell zusammen und der Gameplan ist aufgegangen und ist jetzt 2 Wochen in Folge und ist auch gegen 2 Teams. Die Bears haben auch gezeigt jetzt in dieser Woche, dass sie scoren können, dass sie dominant auch gewinnen können. Und von dem her bin ich voll und ganz bei den 2 OCs, dass die den Game was verdient haben.
Was wir vorhin übrigens auch hatten, das wollte ich noch bei Shep erwähnen, von wegen die Energie, der Juice und so weiter, ne, die Aggressivität, die dann irgendwie im ersten Spiel gefehlt hat. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Die Coordinator-Meetings mit der Medien nach dem Packers-Game, wo ich glaube, das war so ein 15-minütiges Segment mit Shepard. Guckt es euch an, der kommt rein und hält erstmal einen 5-Minuten-Monolog darüber, wie sie halt nicht das gemacht haben, was sie abgesprochen haben, wo die Sachen nicht so ausgeführt worden sind, wie erklärt worden sind. Und ohne Scheiß, du bist 2 Minuten in dieser Rede mit drin und du bist bereit, durch eine fucking Mauer zu laufen. Das ist so krass. Also, ne, ich meine, ich bin da fernab von, ich habe nie gespielt, aber ganz ehrlich, so wie der sich da benommen hat, so habe ich früher Lehrer, die extrem Elite drauf gewesen sind, habe ich gehabt, die dann so den Klassenraum eingeheizt haben. Also ich habe echt Schiss gehabt vor dem in den 5 Minuten. Und danach, der hat jede Frage hat der mit Antworten gegeben gehabt. Also Wahnsinn. Und das ist auch, denke ich, das, was letzten Endes was die Defense so jetzt zusammengerührt.
Ja.
Ne?
Ja, ich finde in den Pressekonferenzen von Shep merkst du einfach, er ist ein Disciple, er ist so ein Abkömmling von Aaron Glenn. Also der hat ihn sehr geprägt, so auch in seiner Art, wie er mit der Presse redet. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es vorher war. Die Koordinator für die einzelnen Teamgruppen und so weiter, die sind ja nur sehr selten, dass sie mal irgendwie vor die Presse treten. Aber so der Vergleich Aaron Glenn fand ich teilweise auch in den Pressekonferenzen immer so, ja, dem fehlt, also eben nicht. Meint er das jetzt wirklich so ernst oder meint er das mit einem zwinkernden Auge oder teilweise dann auch, wo er sehr, sehr lustig und witzig drauf war, aber wenn ihm irgendwas gegen Strich ging, dann war er da auch mit einer Eiseskälte und einer Härte vorne gestanden und hat im Zweifel auch mal einen von den Fragestellern zurückgefragt, beziehungsweise meinst du das jetzt wirklich, was du gerade fragst oder welches Spiel hast du gesehen? Ja. Und so ähnlich ist Shep oder vielleicht sogar noch ein Ticken krasser drauf. Und wie du sagst, ich glaube, so als Spieler dann bei einem, wenn da nicht so viel richtig gelaufen ist, ist dann vielleicht nicht so das Angenehmste, ihn da als Chef zu haben.
Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du nicht richtig tackles.
Aber da sind wir irgendwie inzwischen so gut geworden. Ja, wir sind eins der besten Teams, was die einfach die Miss-Tackle-Rate angeht. Ja. Also dass wir da eine sehr, sehr geringe Miss-Tackle-Rate inzwischen haben. Und das war in den ersten Jahren, also so 21, 22 teilweise echt noch sehr katastrophal. Also gerade auch Anzalone und so, der dann da vorbeigeflogen ist und wurde auch gedacht, Alter, du musst jetzt hier den irgendwie platt machen. Das war so in dem letzten Spielzug da in der Garbage Time, wo sie den zu dritt den Running Back nicht runterkriegen, der noch zum First Down läuft und dann noch Andrews den Touchdown macht, wo ich dann aber auch für mich gesagt habe, spielt eh keine Rolle mehr und wenn Lamar noch ein paar Punkte bekommt, top, ist mein Mann, hat mir mein Fantasy Game gerettet, von daher alles gut.
Sehr gut.
Wie war das? Ist das jetzt nicht sogar schon nach Woche 3 so, dass Jack Campbell 41 Tackles hat in 3 Wochen?
Ja, irgendwie sowas.
Ich glaube, das haben sie auch in der Locker Room Celebration gesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Der macht 17 Tackles im Schnitt.
Das ist heftig. Ja, wie gesagt, Jack Campbell ist für mich einer der underratedsten Defensive Spieler aktuell, was so, ich sag jetzt mal, D-Line und Linebacker-Core betrifft.
Nee, er hat 26 Total Tackles.
26?
Ja, Total. Okay. Combined, glaube ich.
Ja, Solo und Assisted halt 17 und 9. Okay, aber halt ein Sack, ein Forced Fumble, ein Fumble Recovery. Also von daher steht da schon einiges.
Ja, es ist trotzdem viel.
Projected C 147, das ist schon eine Hausnummer. Also, wenn man es mal so ein bisschen hochrechnet.
Vor allem, dass ja bekanntlich Linebacker erst mit etwas Reife und Erfahrung nochmal deutlich besser werden, siehe Alex Anzalone und so weiter. Ist krass. Also,
ja, und er kann auch, allein mit seiner Größe, seiner Physis, auch einen Derrick Henry alleine tacklen, ohne dass er da über einen Haufen gerannt wird. Und wie gesagt, ich fand am beeindruckendsten bei dem vierten und kurz, wo er vor Lamar Jackson steht und halt irgendwie zwei, dreimal die Arme in die Luft wirft und einfach den Wurf verhindert und der dreht ab und dann sackt dann halt. Also das war schon richtig gutes Play, was er gemacht
schon,
hat.
Das war schon sehr, sehr stark, was er gemacht hat. Also gar keine Frage. Also ich bin wirklich, ich freue mich auf die Saison mit Jack Campbell, was er noch alles reißen kann. Gut. Ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben alles beleuchtet. Ich freue mich auf die Preview-Folge für das nächste Spiel. Es geht gegen keinen geringeren als den Bezwinger der 70-0 Green Bay Packers. Nein, also ja genau, es geht gegen Cleveland. Eine der stärksten Defenses in der Liga und ich freue mich drauf. Das wird eine richtige Aufgabe für John Morton und die Offense. Auf der anderen Seite kann unsere Defense wirklich zeigen, wie dominant sie sind gegen eine noch nicht ganz so in Fahrt zu scheinende.
Das hast du jetzt aber wirklich
sehr
diplomatisch aus.
Ja, man muss ja ein bisschen diplomatisch sein. Wir werden das alles in der Preview-Folge beleuchten. wahrscheinlich auch mit dem lieben David. Ja, ich werde das Spiel dann schon in Griechenland gucken am Strand, weil ich bin dann im Urlaub. Von dem her wird wahrscheinlich auch die Preview-Folge ohne mich sein. Aber es gibt noch News zu verkünden, nämlich unsere Location für Stuttgart, für die nächste Watchparty steht, oder ja, die nächste Watchparty wird die gegen die Vikings sein am 2. November in Stuttgart im Palm Beach. Alle sind herzlich eingeladen. Wie gesagt, das wird auch noch auf Instagram und Social Media und sonst wo überall verkündet werden. Aber ihr hört es jetzt als allererstes hier beim Podcast. Es ist noch nicht mal in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder sonst wo veröffentlicht. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr dabei sein wollt oder kommt einfach spontan vorbei. ganz egal. Ihr kriegt noch Infos dazu und vergesst nicht, den Newsletter zu abonnieren von den Lions. Da erfahrt ihr auch immer alles rund um die Lions auf Deutsch. Und ja, ich verabschiede mich jetzt. Ich überlasse euch das letzte Wort. Gehabt euch wohl einen wunderschönen Victory Tuesday und Go Lions!
Mach ich mal weiter. Geiles Spiel gesehen. Und ich freue mich schon auf Sonntag. In diesem Sinne, Go Lions!
Ohne euch Fans sind die Lions nichts und die Lions sind nichts ohne euch. Viel Spaß, bleibt gesund.